Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Propheten Jesaja, aus dem 9. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, und ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Wenn ich für Deutschland bete, dann ist es so, als prallten meine Gebete wieder zurück, hat Martin Luther einmal gesagt. Er sah die Zukunft Deutschlands dunkel vor sich und fügte hinzu, es wäre schön, wenn ich an dieser Stelle als falscher Prophet erfunden würde. Es wäre schön, wenn wir uns irren würden, wenn wir behaupten, dass wir als deutsches Volk auf dem Wege ins Verderben sind. Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Das gilt ganz besonders auch für das Land der Reformation. Doch auch in unserer Zeit gilt noch, dass über dieser Finsternis das helle Licht des Evangeliums erstrahlt, dass uns auch in den dunkelsten Zeiten Hoffnung für die Zukunft gibt, eine Hoffnung allerdings, die das Gericht Gottes nicht ausklammert, aber über das Gericht hinausweist. Solches wir tun, so heißt es hier am Ende dieses Abschnittes, der Eifer des Herrn Zebaoth. Die Weihnachtsbotschaft, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, wird dem Propheten Jesaja auf dem dunklen Hintergrund der kommenden Gerichte Gottes über sein geliebtes Volk gegeben. Gericht und Gnade, das war immer die Botschaft der Propheten. Wir lesen in Kapitel 8, Vers 23, hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Also auf der einen Seite ist hier die Rede von Schmach, das hat etwas zu tun mit dem Gericht Gottes, das über sein Volk hereinbrechen wird. Auf der anderen Seite lesen wir hier etwas von Ehre. Da bringt Gott sein Volk wieder zurecht. Da kommt es zur Buße, zum Glauben an den Gott Israels, und es wird wieder überschüttet mit den Segnungen Gottes. Sebulon und Naphtali als Landschaftsbezeichnungen stehen für das Nordreich, das von den Assyrern bedroht wurde, und auch für das Südreich gab es schreckliche, furchterregende Zukunftsvisionen. Und das alles war die zwangsläufige Folge des inneren gottlosen Zustandes des Volkes Gottes. Inzwischen hatte man den Gott Israels als wahre Quelle der Erkenntnis verlassen und sich okkulten Quellen zugewandt. Kapitel 8, Vers 19 folgende. Wenn sie aber zu euch sagen, ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, das heißt also die Wahrsager, die da flüstern und murmeln, so spricht, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung, das heißt also hin zum Wort Gottes. Werden Sie das nicht sagen, so wird Ihnen kein Morgenrot scheinen. Ein sehr, sehr ernstes und entscheidendes, ein wichtiges Wort auch für unsere Zeit, wenn es nicht heißt, hin zum Wort Gottes, zum geschriebenen Wort Gottes, zu der Offenbarung Gottes in seinem Wort, in der Heiligen Schrift, in Christus Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Wenn Sie das nicht sagen werden, dann wird Ihnen kein Morgenrot scheinen. Es wird dunkel bleiben und es wird immer finsterer werden. Spiritismus und Wahrsagerei sind immer ein typisches Zeichen des tiefen Abfalls vom lebendigen Gott. Und wir müssen das einmal bedenken, dass das im Volk Gottes geschah. Dass das unter den Heiden Praxis gewesen ist, die Wahrsager zu befragen, okkulte Quellen anzuzapfen. Das ist etwas, was uns nicht befremden sollte, aber dass das im Volk Gottes geschah, dass man sich abwandte von der Quelle lebendigen Lebens und lebendiger Weisheit und Erkenntnis Gottes und sich zuwandte diesen okkulten Quellen, das war eine ganz, ganz schreckliche und notvolle Angelegenheit. Als das Herz Sauls sich gegen Gott verhärtet hatte und Gott nicht mehr mit ihm redete, da wandte er sich der Wahrsagerin zu Endor zu. Und dann kam das schreckliche Ende. Die Ausbreitung von Magie und Spiritismus sind immer ein Anzeichen dafür, dass das Gericht Gottes nahe bevorsteht. Und die Offenheit in unserem Volk, besonders auch unter der Jugend, für den Einfluss anderer Religionen, der Esoterik und okkulter Praktiken ist erschreckend. Es gibt da ein Buch mit dem Titel »Geht unsere Jugend zum Teufel?« Und wir haben den Eindruck, dass das tatsächlich auch so geschieht. Vor einigen Jahren hatte ich über einen längeren Zeitraum Kontakt zu einem jungen Mann, der sich dann auf dem Krishna-Trip befand. Er hatte schon früher einmal das Evangelium gehört, hatte sich wohl auch einer Gemeinde angeschlossen, aber hatte sich aus irgendwelchen Gründen von dieser Gemeinde distanziert, hatte dem Evangelium den Rücken zugekehrt und hatte sich nun dieser fernöstlichen Religion zugewandt. War ein Krishna-Jünger geworden, mit religiösen Übungen, mit Meditationen, auch einer entsprechenden Ernährung, das hängt eben mit der Lehre von der Wiedergeburt nach dem Tode zusammen, in irgendwelchen tierischen Formen. Er hatte also die Quelle verlassen und hatte sich nun, um ein Wort aus dem Alten Testament zu gebrauchen, den Zisternen zugewandt. Schmutzigem Wasser. Wenn man darüber nachdenkt, dann wird man dankbar für dieses wunderbare Evangelium, das wir haben, dass Gott seinen Sohn gesandt hat und uns in ihm ein reines Herz geschenkt hat. Nicht in uns selbst. Das finden wir nicht in uns selbst, dieses reine Herz. Aber wir haben es in Christus. Und darum geht es zum Beispiel in der Religion, in dieser Krishna-Religion, da geht es um die Erlangung eines reinen Herzens, wobei sich der Mensch also auf mancherlei Art und Weise viel Mühe gibt, dieses reine Herz zu erlangen. Und wir haben es in Christus. Eine vollkommene Gerechtigkeit, ein reines Herz vor Gott, sodass wir uns ihm nahen dürfen und dass wir unter seinem Segen unseren Weg gehen dürfen. Wie dankbar dürfen wir sein für das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Nun, kein Wunder, dass seelische Erkrankungen und schreckliche Angstzustände in unserer Zeit zunehmen. Das ist eine Tatsache. Und auch das Fluchen breitet sich mehr und mehr aus. Und selbst in der Gemeinde Jesu sind gewisse Worte inzwischen salonfähig geworden. Man schämt sich nicht mehr, solche Wörter in den Mund zu nehmen, wie das früher der Fall gewesen ist. Ein Zeichen des Abfalls, ein Zeichen des geistlichen Niedergangs. Und so lesen wir das hier auch in den Versen 21 und 22. Sondern sie werden im Lande umhergehen, hartgeschlagen und hungrig, Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott. Und sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis, denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Eine Folge davon, dass man okkulte Quellen anzapfte und den Gott Israels nicht mehr fürchtete. Auf dem dunklen Hintergrund der Gottlosigkeit und des kommenden Gerichtes Gottes kündigt der Heilige Geist nun durch den Propheten Jesaja den Anbruch einer neuen Heilszeit an. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Und das beobachten wir in den Propheten immer wieder, dass wohl die schrecklichen Gerichte angekündigt werden auf der einen Seite, die Tatsache, dass das Volk Gottes im Finsteren wandelte, und auf der anderen Seite darüber hinaus eben ein herrlicher Ausblick eröffnet wurde auf eine bessere Zeit, auf eine Heilszeit, auf den Anbruch der messianischen Zeit. Und genau damit haben wir es hier zu tun. Als Jesus später in diese Landschaft kam, von der hier die Rede ist, wurde dieses Wort buchstäblich erfüllt. Wir lesen das im Matthäus-Evangelium, und Matthäus, wie wir es ja heute Morgen auch schon gehört haben, Matthäus geht es immer wieder darum, deutlich zu machen, dass alttestamentliche Prophezeiungen sich in der Person unseres Herrn Jesus erfüllten. Und so heißt es hier in Kapitel 4, Vers 12 folgende: Als nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Jordans, das heidnische Galiläa, das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Nun, dieses Licht, das aufging dann in der Person unseres Herrn Jesus Christus über dieses Land, über die Bewohner dieses Landes, dieses Licht geht auch heute immer noch auf, da wo Menschen Buße tun. Und das ist nun eine Botschaft, die man nicht mehr hören will und die einfach unter den Tisch fällt. Das Heil gilt allen Menschen, was man auch immer darunter verstehen mag, wenn es verkündigt wird. Das Heil gilt allen Menschen, von Buße ist kaum noch die Rede. Aber das Heil, das uns Gott in Christus Jesus geschenkt hat, in der Vergebung unserer Sünden, wird nur dem einzelnen Menschen dort zuteil, wo er Buße tut. Wo er sein Leben im Lichte Gottes erkennt als etwas Gottloses, als etwas, was sich gegen Gott gerichtet hat, als eine Rebellion gegen Gott, wo der Mensch das bekennt, und dann darf er kommen und darf im Glauben das Heil in Christus erfassen. Vorher bleibt die Distanz zwischen Gott und ihm bestehen. Er bleibt ein Feind Gottes. Ein Kind Gottes wird man nur da, wo man sich gründlich demütigt vor dem lebendigen Gott und glaubt an das Evangelium. Also da geschieht es immer wieder, dass das Licht, das helle Licht des Heils Gottes in Christus Jesus durchbricht. Da geschieht im Grunde genommen das in geistlicher Weise, was wir am Anfang der Bibel lesen, als Gott diese Welt schuf: Er sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Er spricht hinein in das Herz eines Menschen, es werde Licht durch die Vergebung der Sünden, und dann wird es Licht. Und dann ist die Freude da an der Vergebung der Sünden. Das ist doch das Entscheidende im Evangelium. Darauf kommt es an, auch in der Weihnachtsbotschaft. Und unsere Alten, das heißt also unsere Glaubensväter, haben hinter der Krippe immer wieder schon das Kreuz gesehen. Eine Krippe ohne Kreuz ist kein Heil für uns Sünder. Der Herr Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Er spricht gottlose Menschen gerecht durch den Glauben an Christus, indem sie zur Buße kommen und das Heil im Glauben, im Vertrauen auf Gottes Wort erfassen. Das ist das Entscheidende. Die äußeren Umstände mögen sich da nicht verändern. Und das ist ja etwas, was uns sehr nahe liegt. Wir trachten ja ständig nach einer Veränderung der äußeren Umstände. Achtet einmal darauf. Das ist natürlich, das ist menschlich und das hat auch irgendwo seinen Platz. Das ist auch sehr verständlich und auch nicht immer verkehrt, wenn wir es zur Ehre Gottes suchen, dass bestimmte Umstände sich verändern, dann ist das nicht verkehrt, sie zu wünschen und darum zu bitten auch. Aber das ist nicht das Entscheidende. Denken wir, wenn wir das Weihnachtsgeschehen jetzt vor Augen haben, an die Hirten. Sie sahen das Heil Gottes in Christus. Sie freuten sich darüber. Sie kehrten zurück und hatte sich in ihrem Leben irgendetwas rein äußerlich verändert. Nichts hatte sich verändert. Sie waren immer noch die Verachteten in ihrer Gesellschaft. Sie mussten dieselbe schwere Arbeit tun, die sie immer getan haben. Es hatte sich rein äußerlich nichts verändert. Sie waren immer noch arm, sie waren nicht äußerlich reich geworden durch die Begegnung mit dem Herrn Jesus, aber innerlich hatte sich etwas verändert. Innerlich war das Licht Gottes durchgebrochen in ihren Herzen. Und das ist das Entscheidende, auch für uns. Nicht die Veränderung im Äußeren, sondern dass innerlich sich etwas tut, dass Christus wieder auf dem Thron unseres Herzens sitzt und wir ihn vor Augen haben und uns an ihm erfreuen können. Das ist das Entscheidende. Und dann mag es dem Herrn gefallen, auch hier und da äußere Situationen zu verändern, zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung, so dass es allen Beteiligten zum Segen dient. Es gibt ja auch diese andere Möglichkeit, dass man geradezu giert nach äußeren Veränderungen und Gott sagt, gut, jetzt sollst du das haben, was du haben willst. Das kennen wir aus der Geschichte Israels. Sie bekamen das. Und Gott sandte, so heißt es dann, Schwindsucht in ihre Herzen. Das gibt es auch. Dass Gott dir all deine Wünsche erfüllt, aber er sendet Schwindsucht in dein Herz. Und dann hast du keine Freude mehr am Evangelium. Dann sagt dir das Wort Gottes nichts mehr. Dann kannst du nicht sagen mit dem Psalmisten, ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute gemacht hat. Dann ist das Wort Gottes dir trocken und leer, es sagt dir nichts mehr. Es bedeutet dir kaum noch etwas. Und vor allen Dingen prägt es dein alltägliches Leben nicht. Also diese Möglichkeit gibt es auch, dass Gott dich einfach laufen lässt. Und dass Gott dir das gibt, was dein Herz begehrt. Und darum ist das so wichtig, dass wir sagen, das Erste, was ich begehre, bist du, Herr Jesus. Ist deine Person. Und das, was uns in dir geschenkt ist, an geistlichen Gütern, Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott, Gerechtigkeit vor Gott, ein geheiligtes Wesen in ihm, göttliche Weisheit, ewiges Leben, ein Himmelreich, das ist das, was Gott uns in Christus Jesus geschenkt hat, durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Und wenn er dir darüber hinaus noch viele äußere Dinge schenkt, darfst du glücklich sein darüber, darfst dankbar sein dafür. Gott freut sich auch über dein irdisches Glück, aber wenn er es nicht tut, dann darfst du genauso dankbar sein und ihn preisen und loben. Da ist es immer wieder wichtig, dass wir das Entscheidende nicht aus den Augen verlieren. Also, dieses Licht darf durchbrechen im Herzen eines Menschen, der zur Buße und zum Glauben an Christus kommt. Und da ist auch Freude, ihr Lieben. Da ist Freude. Freude können wir nicht machen, auch jetzt nicht am Weihnachtsfest. Wir können uns ein frohes Weihnachtsfest wünschen, aber ob wirklich Freude an Christus und an seinem Heil in unseren Herzen ist, das kann man nicht machen. Das wird geschenkt, ist ein Geschenk von oben. Und diese Freude bricht auf, wenn wir ihn schauen, in seiner Herrlichkeit, wie er uns in seinem Wort geoffenbart ist. Und von dieser Freude ist hier die Rede in diesem Text in zwei Bildern. Einmal im Bild von der Ernte und zum anderen im Bild von der Kriegsbeute. Du wächst lauten Jubel. Das ist nicht nur von Freude die Rede, es ist von Jubel die Rede. Kennen wir das auch noch aus unserem Leben, aus unserem Glaubensleben, dass wir manchmal jubilieren können, laut jubilieren können. Vielleicht sitzt du alleine im Auto und preist den Herrn und lobst ihn, weil dir bewusst wird, was er für dich ist, dass er alles für dich ist und dass du volle Genüge hast in ihm. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, ist das erste Bild. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Das ist das zweite Bild, zu dem der Prophet Jesaja dann noch etwas ausführt in den Versen 3 und 4. Wahrscheinlich wird hier gedacht an das sogenannte Laubhüttenfest, das ja ein Erntedankfest gewesen ist, ein Fest großer Freude im Volk Israel. Dabei schöpfte man Wasser aus dem Teich Siloa und goss es vor dem Altar aus. Wer die Freude an der Stätte des Schöpfens nicht gesehen hat, hat sein Lebtag keine Freude gesehen. Das sagten die Rabbiner. Und dabei schaute man auch gleichzeitig nach vorne auf den Anbruch der messianischen Heilszeit. Also beides haben wir im Laubhüttenfest, einmal in diesem Erntedankfest, einmal der Dank für die Ernte, die eingebracht worden ist, und zum Zweiten der Ausblick auf die messianische Heilszeit. Erntezeit, eine Zeit, ein Bild der Freude. Ich habe das selbst so erlebt in der Zeit vor vielen, vielen Jahren, als ich für einige Monate in Bethel gearbeitet habe. Da gab es also in der Zeit ein Erntedankfest mit einem großen Umzug, geschmückte Wagen zogen über das Land, und da waren noch mancherlei andere Dinge, die Anlass gaben zu großer Freude. Das ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man so etwas mal miterleben darf. Das gibt es ja in der Stadt in dieser Weise nicht. Aber auf dem Lande hier und da kann man sowas dann noch erleben. Also du wächst große Freude. Das ist das eine Bild, das uns hier genannt wird. Es gab auch Zeiten in Israel, da war Erntezeit keine Zeit großer Freude. Da war das Gegenteil der Fall. Da war Erntezeit eine Zeit großer Schrecken. Da fielen die Feinde in das Land ein und verwüsteten die Felder und vernichteten die Erde. Und darum heißt es hier: Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Da kamen also die Feinde Israels ins Land hinein und zerstörten alles, was man inzwischen aufgebaut hatte oder auf den Feldern angebaut hatte, was man gerne ernten wollte. Wir lesen das im Richterbuch Kapitel 6. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Israeliten in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Und immer wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Land bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und ihren Zelten wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren, und fielen ins Land, um es zu verderben. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. Da schrien die Israeliten zum Herrn. Und dann tritt Gideon auf den Plan, durch Gottes Gnade erweckt. Wir sehen also, solch eine Zeit gab es auch. Und diese Zeit soll vorbei sein, so heißt es hier. Du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Und das andere Bild, das Bild von der Kriegsbeute, auch ein Bild großer Freude. Wir haben Psalm 119 schon zitiert. Ich freue mich über dein Wort, sagt der Psalmist, wie einer. Und dann kommt er auf dieses Bild der Kriegsbeute zu sprechen, wie einer, der eine große Beute gemacht hat. Für uns vielleicht weniger verständlich, dieses Bild. In beiden Bildern, die hier gebraucht werden, in beiden Gleichnissen, geht es letztlich um einen großen Gewinn. Und das ist dann der Fall, wenn wir aus einer Not herauskommen. Dann ist große Freude da. Es mag eine äußere Not sein, aus der Gott uns befreit. Davon spricht der Psalmist im Psalm 9. Es mag auch eine innere Not sein und vor allen Dingen ist es die Sündennot, aus der Gott uns in Christus Jesus befreit hat. Die Sündennot, das ist das, was uns am meisten bedrücken sollte und bedrückt, wenn der Heilige Geist wirkt an unseren Herzen und die große Freude der Vergebung, der Erlösung durch das Blut Jesu. Aber auch das andere wird hier erwähnt im Psalm 9. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Überschrieben ist dieser Psalm mit den Worten Danklied für Rettung aus Bedrängnis. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. Das ist also Grund zu großer Freude und diese Bilder werden gebraucht, um deutlich zu machen, was geschieht, wenn Gott in das Leben seines Volkes heilbringend eingreift und den Messias sendet. Denn um ihn geht es jetzt hier, wenn es heißt, denn uns ist ein Kind geboren. Dieses kleine Wörtchen denn ist von allergrößter Bedeutung. Hier wird der Grund unserer Freude angegeben. Der Grund, der tiefste Grund unserer Freude, das Heil Gottes in der Sendung seines lieben Sohnes, in der Fleischwerdung des Wortes, wie wir es auch am Sonntag gehört haben, und das Wort ward Fleisch und wohnte mitten unter uns. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Was ist das für eine Freude, wenn in einer Familie ein Kind geboren wird? Die Schmerzen und Anspannungen müssen der großen Freude weichen, wenn die Mutter das Neugeborene in ihren Armen hält. Und das wird bei Maria nicht anders gewesen sein. Nach all den Strapazen, nach der Geburt, als sie ihren Sohn im Arm hielt. Große Freude, wenn auch Erschöpfung, aber doch große Freude. Doch dieser Sohn war ja doch noch etwas ganz Besonderes. Er war der verheißene Messias, der Sohn Gottes, der sein Volk von seinen Sünden erlösen sollte. Geboren im Stall von Bethlehem, im Viehstall von Bethlehem. Es ist wichtig, dass wir in der Weihnachtszeit immer wieder alles Idyllische mal ausklammern, wenn wir uns Gedanken machen über das Weihnachtsgeschehen. Das war keine Idylle, das war bittere Armut. Da war große Not. Und gleichzeitig, und hier sehen wir es noch einmal, dass die Freude, die von oben herkommt in das Herz eines Menschen, nicht abhängig ist von den äußeren Umständen. Gleichzeitig große Freude an dem, was Gott hier geschenkt hat. Der Sohn Gottes wurde geboren, er kam in diese dunkle, sündige Welt hinein. Und das wird in den Namenszügen deutlich hier, dass er der Sohn Gottes ist. Er heißt Wunderrat, das heißt, in ihm hat sich der Ratschluss Gottes von Ewigkeit her, der Liebesratschluss Gottes zu unserem ewigen Heil erfüllt. Sein Rat heißt wunderbar und er führt es herrlich hinaus. Gott hält, er ist wahrer Gott. Nicht nur wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott, ewig Vater. In ihm haben wir das Ebenbild unseres himmlischen Vaters. Wer ihn schaut, der schaut und sieht den Vater und Friedefürst. In ihm haben wir also den Frieden zwischen Gott und uns. Das ist das Entscheidende. Heute sieht man das meistens nur auf der horizontalen Ebene. Aber darum geht es in erster Linie nicht. Und das hat sich in dieser Weise auch nicht erfüllt, bisher noch nicht erfüllt, wenn wir an die Weihnachtsbotschaft denken, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wir haben noch keinen Frieden auf Erden. Der Friede ist von dieser Erde weggenommen. Man macht sich noch so anstrengen und bemühen, auch sicherlich hier und da redlich bemühen um Frieden, aber das ist kein echter Friede in dieser Welt. Frieden werden wir erst dann haben, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. Und Frieden haben solche Menschen, die ihn persönlich kennengelernt haben. Denn es ist hier die Rede in diesem Lobpreis, Ehre sei Gott in der Höhe von den Menschen seines Wohlgefallens. Das sind solche Menschen, die in Christus Jesus Vergebung haben und Gerechtigkeit vor Gott. Das sind die Menschen seines Wohlgefallens. Auf ihnen ruht das ganze Wohlgefallen Gottes. Nimm das mal ganz persönlich jetzt auch. Der du vielleicht unter deiner Sünde leidest im Augenblick. Dass das Wohlgefallen Gottes auf dir ruht. Dass Gott sich an dir freut, weil du an Christus glaubst, an deinen Stellvertreter. Hat Gott Freude an seinem Sohn, dann hat er auch Freude an denen, die an diesen Sohn glauben. Große Freude in seinem Herzen. Eine wunderbare Botschaft, die uns hier gegeben wird. Ein Friedensreich wird angekündigt auf der Grundlage von Recht und Gerechtigkeit, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Wir wissen, dass die großen Reiche in dieser Welt nicht entstanden sind, in der Regel nicht entstanden sind durch Recht und Gerechtigkeit, sondern durch Gewalttaten, durch Blutvergießen. Ja, wir denken an den sogenannten arabischen Frühling im Nahen Osten. Wo ist er geblieben? Ja. Menschen wurden abgeschlachtet, dahin gemordet, Blut wurde vergossen, da baut man sein Reich auf dem Blut anderer Menschen. Da geht es nicht um Recht und Gerechtigkeit. Aber im Reich Gottes geht es um Recht und Gerechtigkeit. Und zwar um göttliches Recht und göttliche Gerechtigkeit in Christus Jesus. Da geht es auch um Blutvergießen. Und das Blut, das der Herr Jesus Christus am Kreuz vergossen hat für dich und für mich. Auf dieser Grundlage herrscht er, regiert er in seinem Reich. Auf der Grundlage seines eigenen, kostbaren, teuren Blutes, das er für uns Sünder am Kreuz vergossen hat. Und darum ist es ein ewiges Reich, ein ewiges Friedensreich ohne Aufhören. Wird einmal sichtbar werden am Ende der Zeit. Da wird diese Herrlichkeit, dieses Friedensreich offenbar sein vor aller Welt. Und das ist kein Menschenwerk, ihr Lieben. Und damit kommen wir zum Schluss. Es ist kein Menschenwerk, sondern es ist göttliches Werk. Es ist allein Gottes Werk. Es ist auch nicht das Werk Gottes und das Werk des Menschen, sondern es ist allein Gottes Werk, damit ihm auch allein alle Ehre gebührt. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth, nicht der Eifer des Menschen. Nicht die guten Bemühungen und Bestrebungen der Menschen, wohinter sich dann oftmals auch Habgier und Machtgier verbirgt, sondern es ist der Eifer des Herrn Zebaoth, der das tun wird. Der Liebeseifer, auch der Gerichtseifer Gottes über seine Feinde, aber vor allen Dingen der Liebeseifer Gottes für seine Auserwählten, die er erlöst hat, und zum Ziel ewiger Herrlichkeit bringen wird. Es ist Gottes Werk. Und so stimmen wir ein in den Gesang der Engel, diesen Lobgesang, Ehre sei Gott in der Höhe, wollen ihn preisen, auch in diesen Tagen, wollen uns zurückziehen, auch mal in die Stille. Das ist wichtig, für sich ganz alleine zu sein. Und wenn es nur ein Viertelstündchen ist, sich mal zurückzuziehen und den Herrn zu suchen, ihn selbst zu suchen, ihn zu preisen und zu loben, ihm die Ehre zu geben. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friede Fürst. Amen.